Ja, wir sind dran am Habakuk. Habakuk, grundsätzlich so ein kleines Thema. Wenn schwere Fragen scheinbar endlos an uns nagen. Das ist so ein kleines Thema grundsätzlich über den Habakuk, wo wir letztes Mal angefangen haben. Und letztes Mal haben wir darüber nachgedacht, wenn Gott keinen Sinn macht. Es gibt die Momente, wo wir den Eindruck haben, Gottes Gegenwart oder eine Beziehung zu Gott macht irgendwie keinen Sinn. Und Kapitel 1 handelt letztendlich davon, der Glaubend klagt und fragt, wie lang? Du hörst mich nicht. Warum? Warum ist alles unnötig? Das sind so die Fragen, die er stellt. Der Teil 2, den wir heute anschauen wollen, ist Gott Vertrauen erhalten. Der Glaubend erwartet. Der Glaubend erwartet. Und der dritte Teil ist dann Gottes Blick in die Zukunft. Das, was wir vorhin gehört haben, oder? Wenn, in Kapitel 3, wenn wir wieder wie Steinböcke über die Berge einspringen und wenn wir die Hoffnung, die Zuversicht wieder haben, wenn trotz vielleicht noch anhaltende Nöte einfach der Lobpreis unser Herz bestimmt. Und wir haben hier angeschaut, letztes Mal, und das finde ich eben wichtig, die Hochphase, wo Idealismus ist, wenn wir so dann eigentlich, wo wir im Glaubensleben stark sind, dann, wenn wir den Eindruck haben, unsere Gebete werden erhört, wir haben eine berufige Mission erlebt, wir haben das übernatürliche Eingreifen von Gott erlebt und wir sind einfach am Staunen nur noch, was Gott alles tut in unserem Leben. Die Hochphase. Und er kann es auch zu einer Ernüchterung kommen. Wo es plötzlich irgendwie so die Fragen auftauchen, ja, es ist nicht mehr, wie es einig gesehen ist. So der Realismus, nennen wir das mal so. Aber es kann noch tiefer gehen, zur Pessimismus, zur Erdrückung, zur Frustration, zum Fatalismus. Und dann hocken wir im Loch innen und fragen uns, wie soll es weitergehen? Und dann stellen sich die Fragen, ja, wollen wir es einfach unterdrücken? Nein, das gibt's nicht. Als Christ darfst du ja das nicht erfahren. Du darfst ja nicht krank sein. Du darfst ja nicht irgendwie ein Teufel haben, freudlos sein oder keine Hoffnung haben, oder was weiß ich. Oder du tust einfach alles herschmeissen und wirst den Glauben über Bord. Die Sachen sind nicht sinnvoll, sondern warten, festhalten. Der Habakuk hat eigentlich ein doppeltes Problem. Er kommt unglaublich ins Rotieren rein, in seinem Glaubensleben, weil er meint, er wüsste, wie Gott sollte handeln, was er jetzt machen sollte. Und er ist enttäuscht, einerseits, er ist eigentlich doppelt enttäuscht eben, einerseits, weil er meint, Gott lässt nicht, das ist so der erste, und zweitens, weil er, wo Gott ihm eine Antwort gibt, ich werde die Babylonier schicken, ein furchtbar machtshungriges und gottloses Volk, um Israel wieder zurechtzubringen, und dass das 70 Jahre wird gehen, das weiss er zu dem Zeitpunkt gar noch nicht, und das zeigt uns, wir brauchen ein expandierendes Gottesbild. Manchmal haben wir ein verengtes Gottesbild. Wir denken, so muss Gott handeln. Aber wir kennen immer nur einen Teil vom Bild. Es sieht manchmal so aus, als sei Gott ein Räuber, der uns Sachen wegnehmen will, der uns eine Freude nehmen, der uns die Lebens- oder Glaubenskraft wegnehmen will. Aber vielleicht sieht er eben nur ganz ähnlich aus wie ein Räuber, sondern er ist ein Chirurg, der das Messer ansetzen will, damit wir Heilung erfahren können. Und Gott lässt sich nicht durch unsere Vorstellung, durch unsere Erwartungen begrenzen. Das müssen wir immer wieder neu lernen. Das ist ein ständiger Prozess inne. Und wenn wir so immer wieder stehen wir in dieser Gefahr, dass wir einfach die Erwartungen haben, unsere Erwartungen müsste Gott erfüllen, aber Gott erfüllt nicht unsere Erwartungen, Gott erfüllt den besseren Masterplan. Und um das geht es eben im Habakuk. Im Kapitel 2 sehen wir, wie aus Verwirrung, aus Zweifel, aus Auflehnung plötzlich kann wieder Mut wachsen, Zuversicht wachsen, vor allem Hingabe wachsen. Wie ist das möglich? In Habakuk 2, 1 bis 4 steht, ich sagte, ich stelle mich auf meinen Posten, auf den Wachturm und halte dort Ausschau. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Eben, er ist jetzt in diesem Loch hungen. Er ist dort hier, wo wir gesehen haben. Er ist eigentlich schon fast im Fatalismus. Er weiss nicht, was soll das Ganze. Ich warte begierig dass wie antwortet jetzt Gott? Da antwortet er, jetzt kommt eine neue Antwort. Er hat ja schon die erste gehabt wegen der Babylonier. Die hat er ja nicht verstanden. Was jetzt da soll, dass Gott so eingreifen will mit der Babylonier. Und jetzt kommt eine neue Antwort. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Merken wir, wie Gott hier sagt, hey, es will ich go, aber es ist keine Täuschung. Es wird hier etwas passieren. Es wird eine Antwort von mir kommen. Und dann kommt ein ganz spannender Vers, und das ist der Schlüsselvers. Er steht darum auch eigentlich so im Zentrum. Es ist ja so, wenn wir eigentlich auch zum Beispiel Klagenlieder lesen, so im Zentrum, in der Mitte, steht oftmals die zentralste Aussage vom ganzen Buch. Und wir haben hier die zentralste Aussage vom ganzen Buch, wenn hier Gott zum Habakuk sagt, siehe, wer halsstarrig ist. Wer bockig ist letztendlich, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, weil er wird immer fragen, Gott, warum, wieso, warum nicht so, wie nichts möchte. Er wird keine Ruhe, er wird keinen inneren Frieden finden. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und jetzt haben wir etwas, an dieser Stelle passiert etwas, wir reden heute von Vernetzen. Und Gott vernetzt hier etwas, Gott macht hier einen Link, würde mir sagen, ein Link, wo im Habakuk sehr wohl bewusst ist, was gemeint ist, was Gott hier mit dieser Aussage meint, wo der Link geschaffen wird. Und darum ist es auch für uns wichtig, dass wir gut vernetzt sind im ganzen Wort Gottes, dass wir wissen ums Wort Gottes in seiner Ganzheit, dass wir eben können solche Links machen. Und der Link hier, der ist, hey, der echte Glaube. Echte Glaube, der festhält, der sich zeigt, der sich bewährt. Von dem reden wir jetzt. Wenn es uns gut geht, wenn wir im Hoch sind auf den Bergen, oder wenn wir das Hoch erreicht haben, dann ist es keine Kunst zu glauben, wenn unsere Gebete erfüllt werden, wenn wir gesungen sind, wenn der Wohlstand um uns ist, dann ist es nicht eine Kunst. Aber wenn wir im Teuf sind, wenn wir krank sind, wenn wir Prüfung verhauen haben, dann, wenn es uns finanziell vielleicht mit dem Rücken zur Wand steht, dann, wenn unsere Ehe in Brüche gegangen ist, dann stellt sich dann die Frage, wie steht es jetzt um unseren Glauben? Und hier ist genau die Antwort, wo der Habakuk vernetzt wird, nämlich mit dem Abraham. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Nicht nur mit dem Abraham, aber noch ganze Anzahl von Menschen, die im Hebräer 11 erwähnt werden. Aber der Abraham ist natürlich so der Inbegriff von dem. Und im Kapitel 11 vom Hebräerbrief geht es nur um die Frage von Menschen, die einfach nicht erfahren haben, dass die Verheißungen von Gott so genau eingetroffen sind, wie man sie könnte vielleicht verstehen und vor allem welche Erwartungen, dass man da hat. Und dann, es geht um ein Glauben, ums feste Vertrauen. Das Wort Glauben meint ja ein Anvertrauen. Ein Anvertrauen. Es ist nicht, ich glaube, dass es morgen schifft oder so. Nein, sondern ein Anvertrauen. Es geht sich um eine Person anzuvertrauen. Und jetzt kommt es eben. Abraham entgegnete. Und jetzt müssen wir wissen, was ist hier der Hintergrund? Der Abraham steht vor einem Scherbenhaufen. Von all seinen Träumen. Seine Träume, seine Erwartungen, die Versprechungen von Gott. Und was er alles auf sich genommen hat, das ist wie zerbrochen in dem Moment, wo hier das jetzt passiert, wo der Abraham ins Spiel kommt, wo Gott hier einen Link zum Habakuk macht. Und zwar ist der Scherbenhaufen so, er ist ausgezogen, der Abraham, ins verheißene Land. Und Gott hat ihm dort hier versprochen, ich mache dich zu einem grossen Volk, ich gebe dir das Land. Und er erwartet, dass er in einer Stadt wohnen kann, die Gott selber erbaut hat, so steht es im Hebräer 11. Er hat grosse Erwartungen und jetzt von wegen keine Nachkommen. Gott hat zwar gesegnet, dass er zu Reichtum gekommen ist, aber er hat kein festes Haus, keine feste Stadt. Nein, was er hat, ist ein Zelt. Und übrigens müssen wir wissen, dass der Abraham zeitlebens in einem Zelt gewohnt hat. Von wegen die feste Stadt. Und auch das. Zeitlebens in einem Zelt. Nun, Renat und ich waren auch mal so in einem Beduinenzelt und haben nachher dort auch übernachtet. Und das ist nicht so romantisch. Also ich habe es zum Minimum nicht so empfunden. Es war erstens mal affikalt gewesen. Und es ist einfach dunkel gewesen, stockdunkel in diesem Zelt. Aber darum passiert, ja, ich stelle mir jetzt vor, der Abraham ist hier am Ende und er redet mit dem Herr, er betet zum Herr in dieser dunklen, kalten Nacht. Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Hey, das ist ein Aussage, das ist das Gebet, das steht so in der Bibel vom Abraham, wohlverstanden. Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt, versprochen schon, aber jetzt hat es mir nicht gegeben. Und jetzt kommt etwas. Da führte der Herr Abraham aus dem Zelt nach draußen und sprach zu ihm. Ich weiss nicht, ob wir auch schon so in einem Zelt waren, eben so in der Wüste aussen. Und du siehst einfach die dunkle Decke, du siehst nichts und du hast kalt. Und es ist wirklich stockdunkel. Und jetzt kommt hier, da steht da so, der Herr führt ihn raus. Aber draussen ist es auch immer noch dunkel. Und noch viel kälter. Und es ist dunkel. Aber der Herr führt ihn raus und er fragt sich, was soll das? Und dann redet Gott zu ihm und sagt, schau hoch, richte Blick hoch, sagt er ihm, schau hoch. Und da kommt mir unweigerlich, wer kennt, ich nehme an, es kennt, das ist übrigens das Lieblingslied von mir, von Peter Räber, «Siehst du die Sterne?». Obwohl ich nicht mit allem ganz einverstanden bin, was du sagen sie, aber es hat einen unglaublich guten Text, das ist, hört es mal, «Siehst du die Sterne?». Wo unsere Endlichkeit uns bewusst wird. Und die Sterne, die fix hier sind. Und schau hoch. Und das macht Gott hier. Schau hoch zum Himmel. Kannst du die Sterne zählen? Kannst sie du zählen? Und natürlich kann er sie nicht zählen. Und wenn er noch dazu mal gewusst hat, was wir heute wissen, die Galaxien und so, wie viel das sind, wäre er gar nicht mehr aus dem Staunen gekommen. Er sagt, schau hoch in den Sternenhimmel. Und wer das schon gemacht hat in der Wüste, und ich denke, das sind schon einige gesehen, und ich rede nicht, wer hier jetzt um ins Wald hoch schaut, die Himmel, wenn er leichter Smog hat, da siehst du nicht so viel von den Sternen. Aber wenn du in der Wüste bist, wo es wirklich, wirklich stockdunkel ist, dann siehst du die unglaubliche Sternenpracht. Und genau das passiert hier. Siehst du dort Sterne? Und dann verspricht Gott ihm etwas und sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er ist 80. Und er wartet schon sehr lang. Also ganz ehrlich, boah, hey. Aber dann kommt der Aussage, und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und hier haben wir den Link, der genau hier passiert. Und er macht im Habakuk deutlich, der Herr macht es ihm deutlich, schau, man kann halsstarrig sein, man kann verbockt sein, man kann sich konzentrieren auf die eigenen Wünsche und Erwartungen, die man hat, und den Glauben über Bord werfen, oder man kann sich orientieren an den Zusagen Gottes, und Gott hält seine Zusagen. Er hält sie einfach. Und Gott erklärt Abraham aufgrund von seinem Glauben für gerecht. Nun, was hätte das mit diesen Sternen auf sich? Die Sterne haben eine bestimmte Bedeutung. Wenn du hoch schaust, ein Nachthimmel, dann ist ja nicht so, dass jetzt Gott oder irgendjemand die Sterne anknipst. Die sind schon da gewesen, auch durch den Tag, die sind auch heute sind die da. Aber wir sehen sie nicht. Aber wie dunkler es wird, und wenn es eben stockdunkel ist, wie besser siehst du die Sterne. Das ist das Fazit der Sterne. Und die sind einfach da, die sind fix da. Man könnte sagen, Gott schenkt dem Habakuk, wie er dazumals Abraham geschenkt hat, eine Sternstunde. Habt ihr das auch schon gehört? Eine Sternstunde. Und wenn wir das haben, eine Sternstunde, dann meinen wir, da ist uns etwas aufgegangen. Da haben wir etwas erkannt. Es ist Aha! Ein Aha-Erlebnis. Und genau das passiert beim Abraham und das wird hier der Herr auch beim Habakuk machen. Heilsam. Zusammenhang erkennen. Sollen wir hier mit dem Abraham und dem Habakuk. Aber vor was hätte der Habakuk, jetzt gehen wir zurück wieder zum Habakuk, vor was hätte der eigentlich so Angst? Was ist denn seine Not? Einerseits gottlose Israel, der sich einfach nicht bekehren will, der nicht umkehren will, der nicht Buße tun will. Und es kommt immer schlimmer. Und andererseits, dass der Herr jetzt gesagt hat, die Babylonier kommen und ihr werdet verschleppt werden, es wird nicht grausam gehen. Vor was haben wir denn Angst im Moment? Und ich glaube, da können wir eine direkte Parallele ziehen. Wir leben in einer Weltsituation, wo uns sehr, sehr vieles kann. Und ich weiss von ganz vielen, ja, es macht uns so fest Angst, dass wir zur Verzweiflung kommen, dass wir in eine Depression kommen, auch in eine Glaubensdepression. Was, Gott, ist dir jetzt entgleitet? Oh, wie furchtbar, was alles abgeht. Herr, greif ein! Ja, das sollen wir auch beten. Und der Herr verspricht dem Abraham dort hier noch, ich bin der Herr, der dich aus Ur, aus in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Ich gebe dir's. Ja, ich gebe dir's. Und was sehen wir hier? Wie ist das dazu gekommen, zu dieser Antwort? Und das sind Sachen, die sind für uns so wichtig, auch in unserer Zeit, in erwartend zu hören. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Dorn von der Stadtmauer rein. Ich halte Ausschau. Ein Wachposten. Ich warte gespannt, was du mir wirst auf meine Klage antworten, wie du eine Antwort bereit hast. Und vielleicht ist das genau der Punkt, wo wir jetzt einnehmen müssen. Ja, wir können jetzt nicht auf die Stadtmauer rufen. Ja, wo hat die Stadtmauer die nächste? Aber das ist gar nicht gemeint. Aber manchmal ist es gemeint, dass wir einen Ort von der Stille suchen. Und ich glaube, es ist sogar das gemeint. Dass wir den Ort der Stille suchen. Mir fällt auf, wenn wir in Nöte hineinkommen, dann werden wir nicht still, sondern hektisch. Das ist einfach so. Das macht uns sehr viel hektisch. Was machen wir, was tun wir, und so weiter, oder? Und dann werden wir ganz hektisch. Und hier wird uns gesagt, hey, wenn ihr in die Nöte hineinkommt, wenn ihr nicht mehr klarkommt mit dem, was passiert, dann geht in die Stille. Geht in die Stille. Und genau das ist der Punkt, wo hier der Habakuk uns lehrt. Für Renat und mich, wir haben auch in Ilanz, wo wir damals unseren Dienst angefangen haben, nach ganz kurzer Zeit eine ganz schwierige Situation erlebt, dort hier in der Gemeinde. Und dann sind wir aber auf Ruschein, von Ilanz geschwingen auf Ruschein hochgegangen. Und sie von Ruschein haben wir so auf das Eiland geschaut, auf die Ameisen, ja, und die Ameisen-Autöle dort unten. Und ich habe einfach so einfach den Eindruck gehabt, hey, es ist alles so klein, es ist alles so irgendwie unbedeutend aus dieser Perspektive. Natürlich haben wir dann wieder runter müssen. Aber die Stille suchen, es geht um die Stille zu suchen. Geduldig zu erwarten. Das, was im Psalm 73 auch geschrieben wird vom Asaf, als ich versuchte zu begreifen, bin ich fast verrückt worden dabei. Bis ich ging in den Tempel. Und das ist auch vielleicht ein Ort von der Stille, dass du ins Wort Gottes hineingehst, in einen Gottesdienst hineingehst. und zu hören, was Gott mir sagen will. Ein Ort der Ruhe. Wir sehen das bei Mose, beim Elia, bei Jesus. Sie sind oftmals auf einem Berg einfach in die Stille zurückgegangen. Sie haben in der Ruhe inne Kraft getankt und Ausrichtung bekommen. Aber das ist unsere Challenge, die wir haben. In diesem Moment, dass wir den Schritt nicht machen wollen. Wir wollen nicht machen. Wir wollen nicht auf die Antwort warten. Warum? Weil wir schon wissen, wie die Antwort muss sein. Das ist unser Problem. Das müssen wir mal beobachten. Weil wir wissen, wie die Antwort muss sein, gehen wir nicht in die Stille hinein. Und wir werden hektisch. Vielleicht können wir dieser Antwort ja nachhelfen durch irgendetwas. Bisher gemeindebautechnisch oder was weiß ich was. Es gibt ja ganz verschiedene Arten, wo man plötzlich unruhig werden kann. Und dann will man nachhelfen. Wir wissen schon vorher, was Gott uns soll antworten. Wir brauchen ihn doch gar nicht zu fragen und auf seine Antwort zu warten. Wenn ich krank bin, dann bete ich und ich erwarte, dass er mich heilt. Und wenn ich Schmerzen habe, dann soll man die Schmerzen wegnehmen. Und wenn ich finanzielle Probleme habe, dann soll man sie wegnehmen. Und wenn ich Eheprobleme habe, dann soll man gefälligst helfen, dass die Eheprobleme weg sind. Und dann kommt das Nächste. Das bedeutet, die Antwort mit allen Risiken und Nebenwirkungen, und da sind wir jetzt genau an diesem Punkt, annehmen und akzeptieren. Und dort haben wir so viel Potenzial, so viel, wo wir manchmal einfach nicht klarkommen. Jemand Weises hat gesagt, schreib deine Pläne mit Bleistift, aber gib Gott ein Radiergummi. Schreib deine Pläne mit Bleistift, aber gib Gott den Radiergummi, dass er das durchmachen kann, was wir uns vielleicht vorstellen. Manchmal sind die Antworten und Nebenwirkungen von diesen Antworten schwierig zu akzeptieren. Das ist ja auch für Habakuk hier so. Das Thema Babylonier, das ist für ihn einfach unbegreiflich. Das ist immer noch unbegreiflich. Aber er muss das akzeptieren und das macht er übrigens auch im Kapitel 1, glaube Vers 13, wo er sagt, ah ja genau, oh Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher ein heiliger Gott? Du wirst uns nicht sterben lassen, denn du bist ein schützender Fels. Aber du hast Babylonier, sagt er dort hier, bestimmt dieses Strafgericht an uns vollstreckt. Ich verstehe das nicht, aber ich akzeptiere deine Souveränität und deine Heiligkeit. Das akzeptiert er. Und wenn wir die Souveränität von Gott nicht akzeptieren, die einfach weglassen, werden wir immer seine Weisheit hinterfragen. Das können wir uns gerade merken. Wir werden immer seine Weisheit hinterfragen, wenn wir seine Souveränität in Frage stellen. Und wenn wir seine Heiligkeit wegnehmen, dann werden wir immer seine Fairness in Frage stellen. Ist das fair? Ist es fair, was Gott tut? Und dann kommt etwas Nächstes. Schreibe, sagt er hier im Habakuk. Hey, jetzt hast du gewartet. Vielleicht auch wie ein Paulus, der hat müssen warten und Gott gefleht hat. Der Pfau im Fleisch und dreimal hat er gerungen. Und Gott sagt, hey, ich habe eine andere Antwort. Du musst das akzeptieren. In deiner Schwachheit wirst du schwach. Ach, das will ich nicht hören. Schwachheit. Ich will Stärke, ich will Vollmacht, ich will Gesundheit, ich will etwas bewirken, ich will etwas tun. Schwachheit doch nicht. Aber das wird uns verändern. Das wird uns verändern und es wird uns fruchtbar und segensreich machen. Wenn wir da herkommen, wo hier eigentlich der Habakuk hergekommen ist. Und dann schrieb es auf. Da sprach der Herr zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift, interessant ist. Hey, deutlich. Hey, schrieb es dir gefälligst deutlich auf. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Was ist da damit gemeint? Warum ist es so wichtig, dass hier der Habakuk kommt? Das haben die Propheten vormals gemacht. Die haben das, was der Herr ihnen gezeigt hat, aufgeschrieben und haben es eben dann deutlich gemacht für das Volk, auch das Volk lesen können. Und hier macht das der Habakuk auch, oder bekommt der Auftrag. Warum ist es wichtig für uns, Sachen einzuprägen, festzuschreiben. Weil der Teufel, das wissen wir, der Meister da drinnen ist, Gedanken, Visionen, Erfahrungen und vor allem das Wort Gottes zu verdrehen, zu rauben, zu vernichten, uns das vergessen und damit nach einer Entmutigung hineinkommt. Und darum soll er sie jetzt hier aufschreiben. Und das ist meine grosse Befürchtung für Christen in unserer Zeit, wenn Schwierigkeiten vielleicht zunehmen. Wir hoffen es ja nicht, aber ganz ehrlich, ich habe so den Eindruck, sie nehmen zu, wenn wir die geistlichen Sachen nicht auf einer Festplatte haben. Nur das können wir abrufen, was wir auf der geistlichen Festplatte haben. Und ich darf es mal so sagen, alle Monate 20-minütige Predigt reicht nicht. Sondern, dass wir uns befassen mit dem Wort Gottes, mit dem Zusammenhang vom Wort Gottes. Dass wir uns wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Und es nicht nur bei der Tageslosung bleibt. Ich will hier nicht schlechtes Gewissen machen, aber ich möchte einfach das in Erinnerung rufen. Wir haben letzte Woche haben wir eine Frau besucht, Renate und ich. Die ist hochdement. Die hat die ganze Zeit gefragt, wo ist mein Mann? Wo ist mein Mann? Jeder zweite Satz war, wo ist mein Mann? Der ist schon vor einiger Zeit gestorben. Immer wieder das müssen zu sagen, zu erklären. Er ist im Himmel, du wirst ihn auch sehen. Aber dann am Schluss habe ich ihr einfach noch ein Bibelwort mitgegeben, bevor sie noch gebetet hat für sie. Und habe dort hier den Text gelesen. Mir ist gegeben, alle gemacht im Himmel und auf Erden. Und kommen zu einem Punkt. Siehe, und dann fahrt sie weiter. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das hat sie selber gesagt. Das war abgespeichert und sie hat gestrahlt. Wissen wir, das macht es aus. Das macht es aus. Ich glaube, dass gewisse Sachen einfach abgespeichert werden, auf deutlich abgespeichert sind. Dass wir die Sternstunden, die Gott uns gibt, die Sterne sichern. Dass wir vielleicht Glaubenserfahrungen, die wir machen, aufschreiben. Gebetserhörungen, die wir gemacht haben, sichern. Dass wir vielleicht gewisse Symbolik haben. Ich habe seit einiger Zeit habe ich mir Weisskopfadler auf meinem Bildschirm, Startbildschirm auf dem Computer, das soll mich daran erinnern. Männer werden müde und matt, sie strauchen, sie fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler. Und dass sie nicht müde werden. Ja, ich möchte mich daran erinnern und der Adler soll mich jedes Mal, wenn der Computer startet, daran erinnern. Daran soll er mich erinnern. Und ich habe auch in meinem Büro ein Wögli, so die alten Wögli, die kennt ihr ja. Und das hängt seit schon fast Jahrzehnten, hängt das immer in meinem Büro. Und auf der einen Seite ist Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ja, das kennen wir. Gezählt, gewogen und für zu leicht empfunden. Und auf der anderen Seite habe ich etwas anderes drin. Und das gewichtet mehr. Und dort hier, allein Jesus Christus, allein Gnade und allein der Glaube. Und das macht es aus. Und wir brauchen solche Sterne, solche deutlich machende Sterne, die wir fixieren, die uns helfen, treu zu bleiben. Kürzlich habe ich eine ältere Person besucht im Altersheim, die hat wirklich gewaltige, gewaltige Zweifel überhaupt noch am Heil. Anzukommen beim Herrn. Und ich habe ihm einen Brief dort gelassen, von Gott geschrieben. Und ich habe das dürfen, weil es nur Gottes Wort war. Verheißungen, Verheißungen, Verheißungen. Aus Glauben allein und die Verheißung vom ewigen Leben und wie es wird sein im Himmel. Ich habe gesagt, und jetzt liest es immer wieder, jeden Tag mehrmals durch. Und unterschrieben ist es, sei dein dich liebender Gott, Vater. Gottes Wort, Sternstunden sichern und in deutlicher Schrift aufschreiben. Uns einprägen, dass sie für andere lesbar sind. Ja, wir sind der Brief, wir sind die Hoffnung. Ja, wir sind das Mauer von Jesus Christus in unserer Zeit, in dieser hoffnungslosen, in dieser dunklen Welt. Und wenn wir Hoffnung ausstrahlen, in einer schwierigen Zeit, wenn wir Frieden ausstrahlen, ihre durchaus unfriedliche Zeit. Das ist das, was Gott durch uns machen möchte. Und dann wird es lesbar. Das, was uns prägt, wenn uns natürlich auch die Angst und die Furcht und die Verzweiflung jagt, dann wird es das nicht sein. Aber wenn wir hineinschaue ins Wort Gottes, dann wird es das sein. Und dann durchhalten, geduldig dranbleiben. Wir kennen das alte deutsche Wort harren, die da harren auf den Herrn. Vielleicht ist es ja sogar ein Lied, das dich so fest begleitet, dass dir das immer wieder in schwierigen Zeiten in Sinn kommt. Die da harren auf den Herrn, kriegen neue Kraft. Ja, das Bibelwort. Warte auf Gott und sieh's eingreifen. Was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen. Ach, nein. Erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, warte geduldig, auch wenn es noch ein kleines Weilchen dauert. 70 Jahre. Nochmal so nebenbei. Das ist nicht unbedingt das. Ja, wir müssen sehen, der David, als er zum König gesalbt wurde, hat er 9 Jahre gewartet, bis er der König wurde. Der Josef, als er seine Träume hatte, seine gewaltigen Träume, hat er 17 Jahre gewartet und einen Grossteil im Gefängnis und in Ungerechtigkeit. 17 Jahre, bis das in Erfüllung gegangen ist, seine grossen Träume. Mir hat der Eindruck, wenn ich Träume habe, dann sofort. Die Antwort Gottes kommt. Das ist die eine Aussage. Die Antwort Gottes kommt, ja, sie kommt ganz sicher. Aber sie kommt nicht sofort. Aber hier steht, Gott hat den Zeitpunkt festgelegt, dazu war es 70 Jahre. Das ist einerseits negativ für die Ungeduldigen. Weil es heisst, wenn es eine festgesetzte Zeit ist, das müssen wir uns merken. Du kannst es nicht, heute reden wir in der Sportwelt immer von pushen. Du musst pushen, oder? Skifahrer, pushen. Wir wollen alles pushen, wir wollen alles vorwärts treiben. Aber in geistlichen Belangen wird ein anderes Bild gerufen, als aus der Biologie von wachsender Frucht. Da kannst du nicht pushen. Es gibt eine festgesetzte Zeit. Sie ist festgesetzt, du kannst es nicht beschleunigen. Geistliche Sachen kannst du nicht beschleunigen. Und positiv für die Erwartenden, niemand kann die Sache, die Gott vorgesehen hat, aufhalten. Niemand kann sie aufhalten. Und jetzt kommt es wieder. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wird Kraft haben, wird Vollmacht haben, wird Frieden haben, wird Freude bekommen, wird Hoffnung und Zuversicht können tanken, weil er im Glauben, Gott hat den Zeitpunkt festgesetzt. Das mag dauern. Schau euch zum Himmel und zähl mal die Sterne. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Jede Menge von Verheißungen. Definition von echtem, von bewährtem, von sturmenprobtem Glauben zum Schluss. Hebräer 10, 34. Gebt euren Glaubensmut nicht auf. Ja, leset mal den ganzen Zusammenhang. Dort hier. In welchem Zusammenhang das da steht? Die haben auch einen Grund gehabt, ihren Glaubensmut aufzugeben, übrigens auch die Hebräer-Christen. Und er bringt nachher die ganzen Beispiele von Abraham, Noah, die 120 Jahre lang müssen die Arche bauen mussten und kein Knochen hat mitgeholfen und ist in die Arche hineingekommen. Und der Gideon, der mit abreduziert wird, sein Heer auf 300 Leute, wo Gott uns sagen will, schau, ich bin doch nicht auf die grosse Menge angewiesen, um Siegen zu erreichen. Gebt euren Glaubensmut jetzt nicht auf, was immer auch geschieht. Es wird einmal reich belohnt werden. Das ist ein Stern. Das ist ein Fixstern. Der ist da, auch wenn du ihn nicht siehst. Auch wenn die Bewölkung ist. Was ihr jetzt braucht, ist Kraft zum Durchhalten. Es heißt in der Schrift, nur noch eine kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Boah. Ja, der wisst, wie lange dass wir darauf warten. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Die Ankunft von Jesus ist hier vorausgesagt. Es geht um die Ankunft, es geht um die Wiederkunft von Jesus. Die kommt nachher auch beim Habakuk um die zukünftige Rettung, wo er nachher so einen Lobpreis einstimmt, dass er übrigens dem Lobpreisleiter sagt, das müsst ihr unbedingt, den Lobpreis, in laut, ganz laut und in schnell wechselnden Rhythmen spielen. Er weist an, hey, so muss das gespielt werden. Ob schon es noch gar nicht in Erfüllung gegangen ist. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Wir wollen nicht zurückweichen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Und damit komme ich zum Schluss. Glaube heisst, in den dunkelsten Momenten von deinem Leben, dort, wenn du ganz dunkel hockst, dort, wo du Gottes Handeln nicht verstehst, und wenn du wartest und wartest und es gibt irgendwie keine Antwort und du hast den Eindruck, der Glaube macht eigentlich gar keinen Sinn, ich kann gerade so gut nicht gläubig sein. Vielleicht hast du den Eindruck. Ich weiss, dass es diese Situationen gibt. Ich weiss sogar aus eigener Erfahrung, dass es diese Situation. Hey, was bringt es den Glauben noch? Was bringt es zu beten? Was bringt es der Gemeinde zu gehen? Die festgesetzten Sterne, Verheißungen Gottes und vor allem die Wiederkunft von Jesus, anzuschauen und nicht von Gott loszulassen. Als ich das geschrieben habe, auch hier fertig geschrieben habe, ist mir in den Sinn gekommen, das ist echt blöd. Nicht Gott loszulassen. Weil es gibt ganz etwas noch viel Besseres. Es heisst, Gott lässt uns nicht los. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Eigentlich müssen wir anders stehen. Wir lassen manchmal Gott los. Aber dann, noch wenn wir ihn loslassen, er lässt uns nicht los. Ich habe letztes Mal gesagt, das Buch gesagt, darauf hergewiesen, der Ausweg aus dem Tränental, wie ich dem Mörder meiner Tochter vergeben konnte. Ich habe jetzt ein paar Exemplare bestellt. Ich habe das am Büchertisch für 10 Franken. Das ist sehr ein günstiger Preis. Es ist das Zeugnis von einer Frau, die ich persönlich kenne, wo das Zeugnis hat mich so angesprochen, wie ihre 16-jährige Tochter in der Neujahrsnacht 2000, also in der Millenniumsnacht, auf brutalste Art und Weise missbraucht und umgebracht ist worden. Und wie sie nachher den Mörder später im Gefängnis besucht hat. Er ist selber schon im Sterben gelegen, hat sie ihn können zum Glauben führen. Und ihr ganz grosses Anliegen ist, dass das Buch darf Hoffnung machen und vor allem, dass Menschen dürfen zum Glauben finden. Also ich habe ein paar Exemplare aufgelegt, mich kann es kaufen für 10 Franken.